herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute auch am 4. April wieder dabei seid und reinhört in unsere tägliche Bibellese. Wir lesen natürlich wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung und ich sag euch die einzelnen Stellen direkt vorher an und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Vierte Mose, Kapitel 20 und 21. Das Wasser von Meriba. Die ganze Menge der Israeliten kam nun in die Wüste Zin. Das war im April. Sie blieben in Kadesh. Dort starb Miriam und wurde auch dort begraben. Als das Volk kein Wasser mehr hatte, rotteten sich die Leute gegen Mose und Aaron zusammen. Sie waren wütend auf Mose und sagten, »Wären wir doch umgekommen wie die anderen, die Jahwe sterben ließ. Warum habt ihr die Gemeinde Jahwes in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben samt unserem Vieh? Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um uns an diesen bösen Ort hier zu bringen? Hier kann man nicht säen, es gibt keine Feigenbäume, keine Weinstöcke, keine Granatapfelbäume, nicht einmal Wasser zum Trinken.« Mose und Aaron gingen aus der Versammlung weg an den Eingang zum Offenbarungszelt und warfen sich dort nieder, mit dem Gesicht zum Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit Jahwes. Jahwe sagte zu Mose, »Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Sprecht dann vor ihren Augen zu dem Felsen, dass er sein Wasser hergebe. So wirst du ihnen aus dem Felsen Wasser hervorbringen und Menschen und Vieh zu trinken geben.« Mose nahm den Stab, der im Heiligtum vor Jahwe lag, und tat, wie ihm befohlen war. Zusammen mit Aaron brachte er die Menge vor dem Felsen zusammen und rief, »Hört her, ihr Widerspenstigen, können wir denn aus diesem Felsen Wasser für euch hervorkommen lassen?« Mose hob den Stab und schlug damit zweimal gegen den Felsen. Da kam viel Wasser heraus, so dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Da sagte Jahwe zu Mose und Aaron, »Weil ihr mir nicht vertraut und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, dürft ihr diese Gemeinschaft nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist die Quelle von Meriba, Vorwurf, weil die Israeliten hier Jahwe Vorwürfe machten und er sich ihnen als der Heilige erwies.« Die Edomiter verweigern den Durchzug. Von Kadesh aus schickte Mose Boten zum König von Edom. Sie sollten ihm Folgendes ausrichten. »So spricht dein Bruder Israel, du weißt, was wir alles durchgemacht haben. Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten und haben lange dort gewohnt. Aber die Ägypter behandelten uns und unsere Väter schlecht. Da schrien wir zu Jahwe und er hat uns gehört. Er schickte uns einen Engel, der uns aus Ägypten herausführte. Und nun sind wir in Kadesh, einer Stadt am Rand deines Gebiets. Lass uns doch durch dein Land ziehen. Wir werden eure Felder und Weinberge nicht betreten und auch kein Wasser aus den Brunnen trinken. Wir werden auf der Königsstraße bleiben und keinen Schritt von ihr abweichen, solange wir durch dein Gebiet ziehen.« Doch Edom ließ Mose sagen, »Du wirst nicht bei mir durchziehen, sonst werde ich gegen dich kämpfen.« Die Israeliten versicherten noch einmal, »Wir wollen auf der festen Straße bleiben. Und wenn wir oder unser Vieh Wasser brauchen, werden wir es euch bezahlen. Wir kommen zu Fuß und wollen nur durch euer Land hindurch, weiter nichts.« Doch Edom sagte, »Du wirst nicht durchziehen« und rückte mit starker Heeresmacht gegen sie aus. So weigerte sich Edom, Israel durch sein Gebiet ziehen zu lassen. Deshalb wählten die Israeliten einen anderen Weg. Aarons Tod. Sie brachen von Kadesh auf und die ganze Gemeinschaft der Israeliten kam zum Berg Hor, der an der Grenze des Landes Edom liegt. Dort sagte Jahwe zu Mose und Aaron, »Aaron wird nun mit seinen Vorfahren vereint werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Israeliten gegeben habe, weil ihr euch am Wasser von Meriba gegen meinen Befehl aufgelehnt habt. Steig mit Aaron und seinem Sohn Eleasar auf den Berg Hor. Dort ziehst du Aaron die Amtsgewänder aus und legst sie seinem Sohn Eleasar an. Aaron wird dort sterben und mit seinen Vorfahren vereint werden.« Mose machte es so, wie Jahwe ihm befohlen hatte. Vor den Augen der ganzen Gemeinschaft stiegen sie auf den Berg Hor. Mose streifte Aaron die Amtsgewänder ab und legte sie dessen Sohn Eleasar an. Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges. Und Mose stieg mit Eleasar wieder den Berg hinab. Die ganze Versammlung sah nun, dass Aaron gestorben war. 30 Tage lang trauerte das ganze Haus Israel um Aaron. Die Zerstörung von Arad. Als der Kanaaniterkönig von Arad im Negev erfuhr, dass Israel auf dem Weg der Kundschafter heranzog, griff er die Israeliten an und nahm einige von ihnen gefangen. Da legte Israel Jahwe ein Gelübde ab und sagte: Wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Jahwe hörte auf Israel und gab die Kanaaniter preis. Israel vernichtete sie und ihre Städte und nannte den Ort Horma, Bann. Die Bronzeschlange. Als die Israeliten vom Berg Hor weiterzogen, wandten sie sich zunächst in Richtung Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Doch auf dem Weg wurde das Volk ungeduldig. Es lehnte sich gegen Gott und Mose auf und sagte: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor diesem elenden Fraß. Da schickte Jahwe Brandnattern unter das Volk, sodass viele der Israeliten gebissen wurden und starben. Da lief das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, dass wir uns gegen Jahwe und gegen dich aufgelehnt haben. Bete doch zu Jahwe, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und Jahwe sagte zu ihm: Mach dir eine Brandnatter und befestige sie an einer Stange. Dann wird jeder, der gebissen wurde und sie ansieht, am Leben bleiben. So fertigte Mose eine Schlange aus Bronze und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde und aufschaute zur ehernen Schlange, blieb am Leben. Die Siege über die Könige Sihon und Og. Die Israeliten zogen weiter und schlugen ihr Lager in Obot auf. Ihr nächstes Lager schlugen sie in Ir-Abarim auf, in der Wüste, die östlich von Moab liegt. Von dort aus zogen sie ins Tal des Seredbachs und von da aus weiter bis an den Arnon, der durch die Wüste fließt und im Gebiet der Amoriter entspringt. Denn der Arnon bildet die Grenze zwischen Moab und den Amoritern. Darum heißt es im Buch des Krieges Jahwes: Waheb in Sufa und die Bäche des Arnon und den Hang der Täler, der sich neigt zur Wohnstadt von Ar und sich lehnt an die Grenze von Moab. Von dort aus ging es weiter nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem Jahwe zu Mose gesagt hatte: Versammle das Volk, ich will ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied: Brunnen, steige auf, singt von ihm, dem Brunnen den Fürsten gegraben, den die Edlen des Volkes gebohrt, mit dem Führerstab und mit ihren Stäben. Aus der Wüste zogen sie weiter nach Matana, von dort nach Nahaliel und dann weiter nach Bamut. Von Bamut zogen sie in das Tal, das im Gebiet von Moab liegt, beim Gipfel des Pisga, der auf das Ödland schaut. Israel schickte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen: Lass uns durch dein Land ziehen. Wir werden eure Felder und Weinberge nicht betreten und auch kein Wasser aus den Brunnen trinken. Wir werden auf der Königsstraße bleiben, solange wir durch dein Gebiet ziehen. Aber Sihon gab Israel den Durchzug nicht frei, sondern rief sein Heer zusammen und zog Israel in die Wüste entgegen. Bei Jahas kam es zur Schlacht. Aber Israel brachte ihm eine schwere Niederlage bei und nahm sein Land in Besitz vom Arnon bis an den Jabbok. Dort begann das Gebiet der Ammoniter, deren Grenze gut gesichert war. Israel besetzte die Städte der Amoriter, besonders Haschbon und seine Tochterstädte, und ließ sich darin nieder. Heschbon war die Stadt des Amoriterkönigs Sihon gewesen. Dieser hatte gegen den früheren König der Moabiter gekämpft und ihm das ganze Gebiet bis zum Arnon weggenommen. Darum sagen die Spruchdichter: Kommt nach Heschbon, baut Sihons Stadt und macht sie stark. Feuer ging vom Heschbon aus, eine Flamme von der Stadt Sihons. Sie fraß Ar-Moab, die Herren der Höhen am Arnon. Wehe dir, Moab, Volk des Chemosh, du bist verloren. Seine Söhne gab er als Flüchtlinge hin, seine Töchter als Gefangene von Sihon, dem König der Amoriter. Aber wir haben sie beschossen. Bis nach Dibon ist Heschbon verloren. Wir haben es bis Nofach verwüstet, das bei Medeba liegt. So ließ Israel sich im Land der Amoriter nieder. Mose ließ die Stadt Jaser erkunden. Die Israeliten eroberten ihre Tochterstädte und vertrieben die Amoriter, die dort wohnten. Dann zogen sie nordwärts zum Baschan. Og, der König von Baschan, trat ihnen mit seinem Heer bei Edrei entgegen. Jahwe sagte zu Mose: Hab keine Angst vor ihm, denn in deine Hand habe ich ihn, sein Volk und sein Land gegeben. Mach mit ihm, was du mit dem Amoriterkönig Sihon gemacht hast, der in Heschbon thronte. Da schlugen sie ihn, seine Söhne und sein ganzes Volk. Nicht ein einziger entkam, und sie nahmen sein Land in Besitz. Sprüche Kapitel 14. Durch Weisheit von Frauen gedeihen Familie und Haus. Doch eine Närrin zerbricht das mit eigener Hand. Wer seinen Weg geradeaus geht, hat Ehrfurcht vor Jahwe, doch wer krumme Wege einschlägt, verachtet ihn. Das Gerede eines Narren ist eine Rute für seinen Stolz, doch der Weise überlegt, was er sagt. Wo keine Rinder sind, da bleibt die Krippe leer. Doch die Kraft des Stiers bringt reichen Ertrag. Ein zuverlässiger Zeuge wird nicht lügen, doch ein Falscher lügt, was er nur kann. Ein Spötter sucht die Weisheit und findet sie nicht, doch der Vernünftige entdeckt sie schnell. Wenn du einem Dummen gegenübertrittst, hörst du kein vernünftiges Wort. Die Weisheit lässt den Klugen wissen, was er tut, doch Narren betrügen sich durch ihre Dummheit selbst. Narren treiben Spott mit der Schuld. Aufrichtige bleiben versöhnt. Das Herz allein kennt seinen tiefen Schmerz, und auch seine Freude teilt es Fremden nicht mit. Gesetzlosen wird das Haus zerstört, doch das Zelt der Gerechten gedeiht. Mancher wähnt sich auf dem richtigen Weg, doch am Ende führt er ihn in den Tod. Selbst beim Lachen kann man traurig sein, und wenn es vorbei ist, bleibt der Schmerz. Wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient. Der gute Mann wird mit Gutem belohnt. Der Gedankenlose glaubt allem Geschwätz. Der Kluge achtet auf seinen Schritt. Der Weise scheut sich und weicht dem Bösen aus, doch der Narr braust auf und fühlt sich im Recht. Ein hitziger Mann macht manche Dummheit, doch der Hinterlistige wird immer gehasst. Die Einfältigen eignen sich Dummheit an, doch Kluge werden mit Erkenntnis gekrönt. Die Bösen müssen sich vor den Guten verneigen und die Gottlosen an den Türen der Gerechten. Ein Armer ist selbst seinem Nächsten verhasst, doch viele wollen Freunde des Reichen sein. Wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich. Gesegnet ist, wer dem Hilflosen hilft. Wer Böses plant, wird in die Irre gehen. Doch dem, der gute Absichten hat, wird Liebe und Vertrauen geschenkt. Harte Arbeit führt zum Gewinn, bloßes Gerede zum Verlust. Reichtum ist die Krone der Verständigen, der Kranz der Narren ist ihr Unverstand. Ein ehrlicher Zeuge rettet ein Leben. Wer Lügen vorbringt, verbreitet Betrug. Wer Jahwe ehrt, lebt in Sicherheit. Auch seine Kinder werden darin bewahrt. Wer Jahwe ehrt, ist an der Quelle des Lebens und wird vor tödlichen Fehlern bewahrt. In der Größe seines Volkes liegt die Ehre des Königs, doch ein Rückgang der Bevölkerung ist sein Untergang. Wer ruhig bleibt, hat viel Verstand, doch wer aufbraust, zeigt nur seine Unvernunft. Gelassenheit hält auch den Körper gesund, doch Leidenschaft ist Knochenfraß. Wer Schwache bedrückt, verhöhnt deren Schöpfer. Doch wer Hilflosen hilft, ehrt den, der sie geschaffen hat. In seinem Unglück kommt der Gottlose um. Doch wer mit Gott lebt, ist auch im Tod noch geborgen. Im Herz des Verständigen lässt die Weisheit sich nieder, doch beim Dummkopf ist sie nicht zu Haus. Gerechtigkeit macht ein Volk groß, doch Sünde ist die Schande der Völker. Ein kluger Diener wird vom Herrscher geschätzt, doch einen Schändlichen trifft sein Zorn. Das Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 53 bis 72. Jesus wurde zum Palast des Hohenpriesters gebracht, wo sich alle Hohenpriester, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Währenddessen suchten die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würden, ihn zum Tod zu verurteilen, doch sie fanden nichts. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten: Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen und in 3 Tagen einen anderen aufrichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus: Hast du nichts zu diesen Anklagen zu sagen? Wie stellst du dich dazu? Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Da riss der Hohepriester sein Gewand am Halssaum ein und rief: Was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn mit Fäusten und sagten: Na, wer war es, du Prophet? Auch die Wachen schlugen ihm ins Gesicht. Eine Anmerkung: Der Hohepriester griff in seinen Halsausschnitt und riss den Stoff mit einem heftigen Ruck eine Handlänge ein, sodass ein Teil der Brust bloß lag. Ein frommer Mann durfte eine Gotteslästerung nicht ohne diese Gebärde des Entsetzens anhören. Nach Stellen in 3. Mose 10 und 21 war dies dem Hohenpriester aber verboten. Weiter im Text. Während sich Petrus noch unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohenpriesters vorbei. Als sie Petrus wahrnahm, der sich am Feuer wärmte, sah sie ihn genauer an und meinte: Du warst doch auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Ich verstehe überhaupt nicht, was du willst, und ging in den Vorhof hinaus. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn sah, fing sie wieder an und sagte zu denen, die herumstanden: Das ist einer von ihnen. Doch Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an: Sicher gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da begann Petrus zu fluchen und schwor: Ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da stürzte er hinaus und fing an zu weinen. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 63, Vers 8. Du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Und dazu aus 1. Johannes 5, wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an. Ich wünsche euch damit einen ganz gesegneten Tag heute, und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.